sehr gut.
Okay.
Dann sage ich wie immer Clara.
Christian.
Ist das Heizungsgesetz deiner Meinung nach ein Erfolg oder ein Misserfolg?
Ich finde, das kommt ein bisschen darauf an, nach welchem Bereich man fragt. Politisch und gesellschaftlich, fürchte ich, muss man sagen, war es ein Misserfolg. Denn es hat einfach unglaublich viele Verwerfungen ausgelöst. Aber wenn wir darauf schauen, ist es damit gelungen, die Wärmewende in Deutschland einzuleiten, dann kann man, denke ich, schon sagen, ja. Nämlich der Absatz von Wärmepumpen ist, nachdem er ja zuerst eingebrochen ist, dann doch eben jetzt wieder stark angestiegen. Und darum soll es ja am Ende gehen. Wir wollen die Emissionen im Gebäudebereich senken. Dafür braucht es die Wärmepumpen. Und ich würde sagen, dahingehend hat es funktioniert. Auch da muss man natürlich so ein bisschen schauen wirtschaftlich. Vor allem eben Eigentumsbesitzer haben massiv profitiert von den Förderungen. Diejenigen, die
Eigentumsbesitzer haben sich auch massiv aufgeregt. Aber.
Die haben sich auch aufgeregt, genau. Sind aber eigentlich diejenigen, die echt profitieren davon, dass sie diese Wärmepumpe jetzt so viel günstiger bekommen und dann ja auch langfristig davon profitieren werden, dass sie dadurch sehr viel günstiger heizen. Deswegen, sorry, aber geteilte Antwort.
Okay, auf jeden Fall eine sehr reflektierte Antwort. Ich glaube, du hast dich mit dem Thema vorab beschäftigt. Nein, weil ich vorhin spontan eine Mini-Umfrage bei uns in der Redaktion gemacht habe und einfach mal unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt, war das Heizungsgesetz ein Erfolg oder Misserfolg? Und dann habe ich ganz viele leere Gesichter gesehen und fragende Augen und Ratlosigkeit. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil das ja das Reizthema der Ampel eigentlich war. Und jetzt haben es irgendwie alle vergessen oder niemand hat mehr eine Meinung dazu. Und dann bin ich ins Grübeln gekommen und dachte, kann es sein, dass sich irgendwie doch alle damit arrangiert haben, dass das Gebäudeenergiegesetz, wie es ja eigentlich heißt, nach den großen Startschwierigkeiten doch funktioniert?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Spannend, dass das für die Leute inzwischen kein Aufregerthema ist. Für mich ist das so einprägsam gewesen, weil das so die Legislatur, die ich als erstes hier auch als Journalistin so intensiv begleitet habe, so massiv geprägt hat, dass ich, glaube ich, da immer irgendwie eine Meinung zu haben werde. Aber es ist natürlich, wenn das jetzt so ist, und das sehe ich auch so, dass sich die Gemüter beruhigt haben, dass jetzt eigentlich relativ klar ist, was getan werden muss, dass auch so ein bisschen die Verunsicherung eigentlich ein bisschen weggegangen ist. Sie ist nur jetzt wieder da, weil die Union das ja irgendwie abschaffen möchte und nicht so ganz klar ist, was sie eigentlich will. Sie hat damit massiv Wahlkampf gemacht, steht auch im Koalitionsvertrag so drin, wobei das auch verwirrend ist, was da drin steht. Deswegen, ja, ist das natürlich schon eigentlich wieder doof, dieses Fass jetzt wieder aufzumachen.
Genau, und das ist ja der Grund, warum wir uns heute hier treffen. Wird es jetzt eigentlich abgeschafft oder wird es nicht abgeschafft? Und dann kam mir noch ein Gedanke, das Beste wäre wahrscheinlich, vielleicht ist das eine Wahlversprechen, dass die Union vielleicht einfach brechen sollte. Man tut nichts und vielleicht kriegt das einfach gar keiner mit.
Es wäre leider nicht das einzige Wahlversprechen, das sie brechen würden.
Aber ich das einzige, nur an das okay Schulden wäre machen vielleicht. Und sowas.
Ja, gut. Anderes Thema, die Schuldenbremse. Aber wahrscheinlich, also ich gebe dir recht damit, dass es der Union wahrscheinlich helfen würde, denn die scheint nach 6 Monaten Schwarz-Rot auch nicht so genau zu wissen, wie man genau das Heizungsgesetz abschaffen möchte oder reformieren möchte. Das ist wirklich die Quadratur des Kreises, denn wir brauchen Wärmepumpen, wenn wir im Gebäudebereich die Emissionen senken wollen.
Ganz genau. Und zuletzt im November ist ja tatsächlich etwas Bewegung in die Frage gekommen. Es gab mal Äußerungen von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, von Carsten Schneider, Katharina Reiche, Verena Huberts. Schwarz-Rot, die Spitzen haben sich gemeldet und gesagt, was ihnen persönlich vorschwebt. Hinter den Kulissen wird verhandelt und wir machen jetzt eine Bestandsaufnahme mit einem Mann, der uns hoffentlich alle Fragen von uns beantworten und uns sagen kann, worüber da im Hintergrund diskutiert wird. Wir begrüßen nämlich bei uns im Klimalabor Martin Sabel, den Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Und bevor es dann endlich losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr das Klimalabor bei Apple Podcasts oder Spotify bewertet.
Martin Sabel, das Heizungsgesetz ist in seiner jetzigen Form seit Anfang 2024 in Kraft. Ist es Ihrer Meinung nach ein Erfolg oder ein Misserfolg, wenn Sie jetzt 2 Jahre zurückblicken, knapp?
Beides, würde ich sagen. Ich glaube, es war kommunikativ ein Misserfolg. Das Gesetz an sich ist ein Erfolg, ist eine richtige Maßnahme, ist wichtig und wir brauchen das. Aber es wurde fatale Fehler gemacht bei der Kommunikation und deswegen ist da, glaube ich, eine Menge Porzellan zerschlagen worden, was unnötig war. Mhm. Unterm Strich wirkt es jetzt aber aus unserer Perspektive. Es wird praktisch schon angenommen vom Handwerk. Die Industrie richtet sich danach aus, das Handwerk richtet sich danach aus, die Empfehlung für die Handwerker, für die Kunden basiert letztendlich auf diesem Gesetz. Es wirkt, und das sehen wir natürlich insbesondere daran, dass die Wärmepumpe zum meistverkauften Heizsystem jetzt im Jahr 2025 geworden ist.
Spüren Sie das auch im privaten Umfeld, dass es wirkt? Also wird sich da nach wie vor über die Wärmepumpe aufgeregt, oder ist das auch wie bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion so ein bisschen abgeflacht und manchmal fragt man sich auch, ja genau, was war da eigentlich nochmal?
Gut, wir leben jetzt in einer gewissen Bubble als Verbandsmitarbeiter, aber ich bilde mir schon ein, dass das Thema angekommen ist. Also man sagt ja auch, bad news is good news. Also ich habe das Gefühl, die Wärmepumpe war so präsent und da wurde so viel drüber diskutiert, wenn auch teilweise negativ, dass jetzt zumindest mal jeder weiß, was eine Wärmepumpe ist. Erstens. Zweitens, man ist irgendwie neugierig. Das muss irgendwie was Besonderes sein, Hightech sein. Das ist vielleicht ein bisschen teurer als andere Technologien, als andere Heizungen. Aber man fragt zumindest mal danach, wenn man eine neue Heizung braucht, ob nicht auch eine Wärmepumpe in Frage käme. Und das ist schon mal ein Riesenfortschritt eigentlich.
Also jetzt kommen nur noch Nachbarn bei Ihnen vorbei, die sagen, Herr Sabel, Sie sind doch irgendwie bei diesem Wärmepumpenverband. Sagen Sie mir mal, was ist die beste Wärmepumpe?
Das passiert tatsächlich, ja.
Ich finde es auch lustig, dass Sie das sagen, weil ich auch während schon dieses Heizungsstreits, der ja exemplarisch war für ganz viele Dinge, wie sie hier in Berlin laufen, im politischen Betrieb, aber schon währenddessen guckte man dann so ein bisschen ins Ausland und hat geschaut, worüber wird da so diskutiert, mit Donald Trump in den USA zum Beispiel. Und dann dachte ich so, eigentlich hat es doch auch was Schönes, dass wir über etwas so Technisches, so leidenschaftlich diskutieren können. Das ist einfach was Tolles in Deutschland. Konnten Sie da auch was Gutes rausziehen aus der Diskussion?
Ja, auf jeden Fall. Allein, dass das Thema so präsent war. Also wie gesagt, mit allen negativen Aspekten, die dabei waren, aber also, dass so ein Thema wie Heizung so in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte rückt, ist ja jetzt auch nicht ganz verkehrt. Wie gesagt, es wurde viel Polemik betrieben, es wurde viel Falsches gesagt, das tut dann natürlich weh. Und wir haben uns bemüht, oder die Branche hat sich bemüht, da die Fakten wieder gerade zu rücken. Aber wie gesagt, unterm Strich, glaube ich, war die Debatte auch nicht ganz verkehrt und umsonst und hat tatsächlich was Positives bewirkt.
Und weil Sie gesagt haben, kommunikativ auch so schief gelaufen, Von wo würden Sie sagen, kam diese Polemik und diese Bösartigkeit in der Debatte, die ja an der Stelle sehr überraschend war?
Ja, von allen, die was zu verlieren hatten bei der Debatte. Also von allen, die weiter verhaftet sind in fossilen Technologien und die nutzen natürlich dann mit Falschdarstellungen sozusagen diese öffentliche Debatte aus, um irgendwie Zweifel zu säen, um Missgunst zu säen, um ja einfach auch Lügen zu verbreiten. Erinnern Sie sich daran, dass es zwischenzeitlich hieß, dass Heizungen, die noch funktionieren, dann abgebaut werden müssen und durch Wärmepumpen ersetzt werden müssen, was ja nie Bestandteil dieses Gesetzes war. Aber sowas schürt natürlich Ängste und Panik und ja, das war ja definitiv falsch.
Und auch die Summen, die so genannt wurden, was eine neue Wärmepumpe kosten könnte, sind da irgendwie in den sechsstelligen Bereich teilweise gegangen. Was war das Absurdeste, was Sie gehört haben über die Wärmepumpe in der Zeit?
Also diese hohen Summen, wo dann quasi eine komplette Sanierung des Gebäudes mit inbegriffen war, das war schon mit das Absurdeste, was wir gehört haben. Vor allen Dingen, weil es auch von, sage ich mal, Politikern kam, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Und dann natürlich
die auch eine eigene Wärmepumpe teilweise haben.
Zum Teil auch, genau. Und die genau wissen, dass es funktioniert. Ja, und dann diese teilweise absurden Aussagen, dass es ja nicht funktionieren kann. Dass es diese Technik und die Funktionalität der Technik insgesamt auch in Zweifel geführt wird. Wo wir sehen, die nordischen Länder, Norwegen, Schweden, die sind uns ja in vielen Bereichen voraus und auch bei der Heizung offensichtlich, die nutzen ja 90% der Heizung, da sind Wärmepumpen und da ist es viel kälter als bei uns und da funktioniert es auch. Insofern ist diese Debatte immer ja schwer zu ertragen gewesen teilweise.
Wie ist denn dann die Lage jetzt? Also wie ist die Stimmung in der Branche? Wie läuft's und wie geht's weiter?
Wir kommen natürlich aus einer Phase, aus einer Aufbruchsstimmung, wo viel investiert wurde, wo man also all in gegangen ist, sag ich mal, sowohl bei der Industrie als auch beim Handwerk, dass dann zwischenzeitlich eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Das war schade, aber wir arbeiten uns da jetzt so langsam peu à peu raus, würde ich sagen. Die Wärmepumpe ist in diesem Jahr das meistverkaufte Heizungssystem in Deutschland. Das ist gut. Die Menschen wenden sich offensichtlich ab von den fossilen Heizsystemen. Das ist auch dringend notwendig. Und insofern bauen wir jetzt, denke ich mal, Stück für Stück wieder auf. Wenn wir dieses Jahr ungefähr 300.000 Wärmepumpen absetzen, dann können wir im nächsten Jahr auch schon die 500.000 erreichen, die Habeck sich mal zum Ziel gesetzt hatte. Und das ja, das ist Verhalten positiv zu bewerten.
Und der Branche geht es auch wieder besser. Ich kann mich daran erinnern, ganz dunkel, vielleicht ist das auch nur so das gefährliche Halbwissen, aber da wurden ja, glaube ich, viele Kapazitäten aufgebaut, sowohl personell, man hat auch viele Wärmepumpen hergestellt, glaube ich, vorsorglich, weil man davon ausgegangen ist, dass man die dann alle schnellstmöglich verbauen wird. Und dann kam der große, ich weiß gar nicht, ob es einen großen Einbruch gab, aber dann gab es die große Debatte und die große Sorge und dann hat man nicht mehr so viele Wärmepumpen verkauft und musste wieder Stellen kürzen.
Richtig, ja. Also in der Hochlaufphase, da gab es ja auch Phasen, wo man bis zu einem Jahr auf Wärmepumpen warten musste, weil die einfach auch in Anführungsstrichen ausverkauft waren. Das hatte was mit der Industrie zu tun, aber vor allen Dingen auch mit den Kapazitäten im Handwerk. Da hat man natürlich dann Kapazitäten aufgebaut, zum Beispiel bei der Industrie in mehreren Schichten gearbeitet und produziert, neue Fabrikationsstätten gebaut. Und
das ist, glaube ich, auch ein großes deutsches Unternehmen in die USA verkauft worden, glaube ich, ne? Das kam auch noch mit dazu, oder?
Fiesmann?
Fiesmann, war das so?
Fiesmann ist von Carrier gekauft worden, genau. Ja. Also da haben sich auch neue Allianzen gebildet, so würde ich das jetzt mal ausdrücken. Also das passiert ja nach wie vor, dass sich jetzt auch starke Partner zusammentun. Ja, aber dieser Hochlauf ist dann tatsächlich ins Stocken gekommen. Also durch, wie ich gerade schon betont habe, aus meiner Sicht unnötige Diskussionen. Man hätte auch einfach die Menschen einschwören können auf diese Wärmewende, die jetzt bevorsteht. Das ist bestimmt nicht einfach, aber man hätte das einfach durchziehen können und dann diesen zwischenzeitlichen Einbruch vermeiden können. Ja, und dann werden natürlich die Kapazitäten angepasst und das bedeutet dann leider auch, dass Menschen in Kurzarbeit beschäftigt werden oder sogar entlassen werden müssen. Und jetzt denke ich, haben wir den Boden der Talsohle erreicht, wie man so schön sagt, und arbeiten uns langsam wieder nach oben. Insofern ist die Stimmung eher positiv.
Und wie viel Sorge haben Sie dann jetzt dafür, dass es wieder eine neue Verunsicherung geben könnte? Denn die Union möchte ja eigentlich gerne noch in diesem Jahr, das ist jetzt nicht mehr so lang dieses Jahr, einen Vorschlag unterbreiten, wie man eben das Heizungsgesetz abschaffen könnte. Das ist ja das, was Sie reingeschrieben haben. Also das ist diese etwas, ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, im Koalitionsvertrag steht, wir schaffen das Heizungsgesetz ab und wir reformieren das Gebäudeenergiegesetz. Wir muss mal wissen, Gebäudeenergiegesetz und Heizungsgesetz ist dasselbe. Also das ist das eine, es ist ein Gesetz. Und deshalb ist das so verwirrend. Wie gehen Sie damit um und was heißt das für die Branche?
Ja, es ist tatsächlich verwirrend. Also man muss so ein bisschen übersetzen. Heizungsgesetz, damit war offensichtlich gemeint eher dieser Paragraph 71, also der Teil des Gesetzes, der beschreibt, dass man, wenn die Heizung defekt ist, bei der neuen Heizung mindestens 65% erneuerbare Energien einbinden muss. Also ein kleiner Teil des Gebäudeenergiegesetzes wird dann da so ein bisschen verkürzt als Heizungsgesetz bezeichnet.
Das war das, was Robert Habeck speziell geplant hat, richtig?
Das waren die Neuerungen, die dann damals ins Gebäudeenergiegesetz gekommen sind, tatsächlich mit dem Koalitionsvertrag 21. Das war schon ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen, aber auch absolut notwendig angesichts der schlechten Leistung des Gebäudesektors im Bereich Klimaschutz. So, also wenn es jetzt darum geht, dieses 65-EE-Gebot abzuschaffen, also die Anforderung an neue Heizungen abzuschaffen, dann wird das schwierig, weil es im Prinzip verfassungsrechtlich, europarechtlich gar nicht zulässig wäre. Also wir haben einen Gebäudesektor, der nicht performt, der nicht das bringt im Klimaschutz, was er müsste. Und dann ist es nicht erlaubt, sagen die Juristen, in seinem Ambitionsniveau nachzulassen. Also das könnte man machen, wenn jetzt alles super läuft. Dann könnte man sagen, okay, wir können da ein bisschen zurückdrehen, aber einfach abschaffen wird nicht funktionieren. Was man machen könnte, wäre diese Regelung durch eine andere ersetzen, die mindestens genauso wirksam ist. Aber da liegt bisher noch nichts vor. Und insofern kommen wir zu dem Schluss.
Das ist die berühmte Quadratur des Kreises.
Ja, oder eine gewisse Zwickmühle, in der man sich da befindet. Man hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt im Wahlkampf und gesagt, wir schaffen das ab, weil man dachte, man tut jetzt dem einen oder anderen Gefallen und das kommt gut an. Inzwischen hat man gelernt, die Heizungsbauer wollen nicht, dass es abgeschafft wird. Die Industrie will nicht, dass es abgeschafft wird. Wärmepumpen werden verbaut. Es funktioniert. Und es gibt im Prinzip auch keine Alternative, wenn es jetzt darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Und es geht nicht nur um Klimaziele. Es geht auch um Unabhängigkeit, Energieunabhängigkeit. Wir kaufen jedes Jahr für 70 Milliarden fossile Brennstoffe im Ausland ein. Den erneuerbaren Strom für Wärmepumpen können wir in Deutschland produzieren. Es geht um Wertschöpfung in Europa, es geht um Arbeitsplätze.
Bezahlbares Heizen, wenn tatsächlich, also das ist ja auch so ein Thema europäisch, der ETS 2, die steigenden Preise für Gas.
Auch ohne
den,
denn wir haben in Deutschland ja schon ein Emissionshandelssystem, was eben auch die Heizung betrifft, wo jetzt die Preise erstmal stabil gehalten werden sollen, aber sie müssten eigentlich steigen, wenn das ein wirksames Instrument bleiben soll. Aber das ist ja, finde ich, tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt, denn Katharina Reiche hält ja jetzt nicht hinterm Berg, dass sie andere Prioritäten hat, als die Klimaziele zu erreichen.
Also Kosten senken.
Sie sagt zwar genau, Klimaziele, ja, die gibt's. Erstmal müssen wir aber schauen, dass es der Industrie gut geht und so weiter. Deshalb ist wahrscheinlich das Argument so wichtig, dass sie sagen, die Industrie will das auch. Die brauchen das, weil die verkaufen die Wärmepumpen. Und trotzdem gibt es da die Sorge, dass man halt sagt, na gut, wenn wir das Klimaschutzziele abschwächen, auch das steht ja im Moment total zur Debatte. Also worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, wie ist die Diskussion innerhalb der Branche? Worauf stellt man sich ein? Denn man muss ja leider mit allem rechnen.
Ja, also das ist ein sehr komplexes Thema. Also ich würde vielleicht nochmal voranstellen, dieser vermeintliche Konflikt, der immer aufgebaut wird, Klimaschutz gegen Wirtschaftswachstum oder wirtschaftlichen Wohlstand, den finde ich total absurd, weil die grünen Technologien, das sind die Zukunftstechnologien, die weltweit auf dem Vormarsch sind. Und wenn wir jetzt in Deutschland diese rückwärtsgewandten Diskussionen führen, ob es vielleicht besser wäre, noch ein bisschen länger Verbrenner zu fahren oder mit Gas zu heizen, weil die Politiker denken, sie würden damit der Industrie irgendwie helfen, dann glaube ich, ist das ein fataler Irrglaube, weil rechts und links werden wir überholt von denen, die strikt nach vorne marschieren mit den grünen Technologien und dann laufen wir hinterher. Das ist uns bei der PV-Industrie schon passiert, das ist uns bei der E-Mobilität vielleicht fast passiert und das droht uns auch in der Heizungstechnologie zu passieren. Noch ist Wärmepumpe made in Germany, sage ich jetzt mal, deutsche Ingenieurskunst, Hightech und wir sind da ganz vorne dabei. Aber wenn wir uns da jetzt wieder verzetteln und irgendwie 3 Schritte zurück machen, dann machen andere das Rennen und profitieren, glaube ich, von diesem globalen Megatrend grüne Technologien. Ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Und deswegen finde ich es falsch, irgendwie zu sagen, Wirtschaftswachstum oder Klimaschutz ist irgendwie zu teuer. Nee, wir müssen da einfach konsequent nach vorne gehen. Und dann komme ich wieder zurück zum Gebäudeenergiegesetz. Für mich ist das Gebäudeenergiegesetz eher eine Hilfestellung für die Menschen. Also es gibt Orientierung, es gibt Ratschlag, was die zukunftsfähigen Heizungen sind und verhindert eben, wenn man die Wahl völlig offen lässt, dass sie in die fossile Falle laufen, sich wieder Gas- und Ölheizung kaufen und dann in die steigenden CO2-Preise zwangsläufig laufen und dann ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können oder die durch die Decke gehen. Es kann natürlich, also gesetzt den Fall, man schafft jetzt den Klimaschutz irgendwie komplett ab und schafft den CO2-Preis ab, dann würden sich wahrscheinlich kurzfristig auch die fossilen Energien nicht unbedingt verteuern, aber langfristig auf jeden Fall. Dann ist es eine endliche Energiequelle und egal, wo wir sie einkaufen, günstiger wird es bestimmt nicht.
Dann wäre es doch aber tatsächlich so, wie wir das am Anfang bereits kurz angerissen haben, wenn das europarechtlich wahrscheinlich gar nicht erlaubt ist, das Heizungsgesetz, also dieses 65% Ziel oder diese 65% Vorgabe zu streichen und die Wirtschaft bzw. die Branche auch sagt, wir möchten das eigentlich gerne weitermachen und das sind die Jobs von morgen, mit denen wir in Deutschland Geld verdienen können, mit denen wir Arbeitsplätze schaffen können, dass die Union am Ende am besten einfach nichts machen sollte, oder?
Ja, nichts machen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dafür haben sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr exponiert. Aber man kann Gesetze immer verbessern. Man kann die immer schlanker machen und vielleicht ein bisschen optimieren, würde ich mal sagen. Und man kann da an der einen oder anderen Regelung, da würden wir jetzt aber sehr ins Detail gehen, was zum Beispiel hybride Anlagen angeht oder bestimmte Vorgaben angeht, kann man das bestimmt entschlacken. Und sozusagen das jetzige Heizungsgebäudeenergiegesetz dann tatsächlich abschaffen im Sinne von überarbeiten oder optimieren.
Haben
Und
Sie denn,
dann hätten vielleicht alle Seiten irgendwie ihren Punkt gemacht.
Haben Sie denn vielleicht über Ihren Verband oder aus Gesprächen schon gehört, in welche Richtung es gehen könnte? Weil ich habe jetzt einfach nur geschaut, irgendwie in der Vorbereitung, wer hat sich denn wann nochmal geäußert und wie. Und da war zum Beispiel Markus Söder dabei, der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef, der gesagt hat, nein, das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Punkt.
Ja, ein Heizungsgesetz gibt es nicht. Insofern hat er das eigentlich das Ziel schon erreicht und es ist abgeschafft in dem Sinne. Das habe ich irgendwann mal auch so vorgeschlagen, als Option da rauszukommen. Ja, klar. Also irgendwas werden sie präsentieren müssen. Also wo die aktuelle Regierung und auch das Ministerium wirklich gut gerade drin ist, das ist im Dichthalten. Also
das Wirtschaftsministerium.
Das Wirtschaftsministerium, okay. Ja. Also es ist ein Eckpunktepapier angekündigt. Wann das kommen soll, ist unklar. Vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht im ersten Quartal nächsten Jahres, wo dann Eckpunkte beschrieben sein sollen, wie dieses Gesetz geändert werden soll. Also von Abschaffen redet wirklich niemand. Das Gebäudeenergiegesetz wird man auch nicht abschaffen. Das gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Und
auch von der Union ursprünglich eingeführt.
Genau, also das brauche ich jetzt nicht auch nochmal alles zu wiederholen, aber das ist diese ganze Absurdität. Aber ja, man wird schon irgendwas ändern. Mhm. Es wird schon zu einer Überarbeitung kommen. Das steht auch ohne Inhalt, weil die EPBD, also auch wieder jetzt eine europäische Richtlinie.
Europäische Gebäuderecht? Nee, was war das?
Genau, Europäische Gebäuderichtlinie. Die steht an zur nationalen Umsetzung. Das muss bis Mai nächsten Jahres passieren. Und dafür muss das Gebäudeenergiegesetz ohnehin angefasst werden. Das heißt, man muss da jetzt sowieso einmal ran, wird das überarbeiten. Und ich denke, das Ziel wäre, dass dann jeder seinen Frieden hat mit Abschaffen und Überarbeiten und Optimieren.
Und wenn Sie von Entschlacken sprechen als Option, was genau könnte daraus? Können Sie uns einmal mitnehmen in die Untiefen des Paragraphen 71 Gebäudeenergiegesetz?
Ja, man könnte zum Beispiel bestimmte Vorgaben und Auflagen, die es gibt für einige der Erfüllungsoptionen, ein Stück weit zurücknehmen, vereinfachen, beispielsweise was jetzt hybride Anlagen angeht, also eine Kombination aus fossilem Kessel und Wärmepumpen zum Beispiel. Da hat man sich schon sehr im Detail ausgelassen.
Die Ampel und, dann oder Robert Habeck und
ja, okay. Ja. Gut gemeint bestimmt, aber da könnte man bestimmt nochmal ran, um jetzt das Ganze vielleicht ein bisschen praktikabler zu machen. Was uns wichtig ist, ist, dass man aber an dem eigentlichen Ambitionsniveau nicht nachlässt. Also das brauchen wir, glaube ich, und das ist auch wichtig. Und da muss man jetzt konsequent vorangehen. Es geht dann eher um die technischen Beschreibungen, die da ja vielleicht etwas ausufernd sind an der einen oder anderen Stelle.
Also eine Minierform, die dann als großer Wurf verkauft wird.
Mit dem Ambitionsniveau meinen Sie die 65% erneuerbare Energien, die drinstecken müssen in einer neuen Heizung? Das ist ja das, worüber sich eigentlich Union und SPD gerade streiten. Also der Umweltminister Carsten Schneider hat nochmal gesagt, die 65% bleiben. Der stellt sich ja sowieso ganz gerne hin und sagt, nein, Frau Reiche, das, was Sie da vorschlagen, kommt so nicht. Da deutet sich immer mal wieder ein Streit an. Das war beim Verbrenner aus schon ähnlich. Frau Reiche, von da hört man aber schon, dass sie an den 65% eben kratzen möchte. Aber da sagen Sie, das sehen Sie einfach nicht.
Ja, 64% wären auch okay. nein, also ja, das ist natürlich jetzt, da muss man jetzt dann im Detail diskutieren. Aber diese 65% stehen quasi als Symbol für einen ambitionierten Anteil an erneuerbaren Energien im Gebäude. Also was nicht passieren darf, ist, dass man jetzt wieder so zurückfällt zu solchen Mogelpackungen wie irgendwie eine Gasheizung mit einem kleinen bisschen Solarthermie und das wird dann als erneuerbare Heizung verkauft. Ich glaube, wir müssen da wirklich substanziell vorankommen. Der erneuerbare Anteil im Gebäudebereich, der liegt gerade mal bei 18%. Wir kommen jetzt in ein Effort-Sharing-System rein, europäisch, wo es dann auch, wo Strafzahlungen fällig werden, wenn der Gebäudesektor nicht performt. Also in anderen Bereichen kann man ja alles zusammenschmeißen, also Strom, Gebäude und Verkehr. Und dann zieht quasi der Stromsektor den Gebäudebereich dann mit.
Dafür hat ja auch die Ampel das Klimaschutzgesetz nochmal angepasst und die Sektorenziele sozusagen rausgenommen, sodass man das so insgesamt angleichen kann.
Ja, also genau, das kann man macht in bestimmten Bereichen auch bestimmt Sinn, dass man den Klimaschutz dann da sozusagen erfüllt, wo es am günstigsten funktioniert. Aber wie gesagt, bei diesem Effort-Sharing, irgendwo muss dann der Gebäudesektor auch mal performen. Und das wird halt richtig teuer, wenn wir da nicht vorankommen. Und dieses 65-E-Gebot kann man diskutieren, aber wie gesagt, die Technik ist da, um das zu erfüllen. Die Handwerker bauen es ein, die Industrie baut die Geräte, die es braucht. Das heißt, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, es abzuschaffen. Und man fragt sich, wem die Politik damit eigentlich einen Gefallen tun will, das abzuschaffen, außer wenn es jetzt um reine Symbolpolitik oder um irgendwelche Schlagzeilen geht.
Oder um Gaslieferanten.
Könnte auch sein, ja.
Nur um das nochmal einzuwerfen, wir haben ja auch gewisse Deals gemacht mit den USA, nach denen wir Mengen an Gas importieren müssen, um andere Handelskonflikte beizulegen. Also das sind ja tatsächlich auch Dinge, die da reinspielen, oder?
Ja, bestimmt. Also selbst wenn das 65-E-Gebot jetzt beibehalten wird, wird ja nicht schlagartig im nächsten Jahr irgendwie, wenn wir kein Erdgas mehr brauchen. Das ist ja leider nicht so. Also die Heizungslandschaft in Deutschland ist noch sehr, sehr stark von Gas dominiert. Und das wird sich dann ja auch erst langsam ändern. Umso wichtiger ist es ja, dass wir jetzt, wenn neue Heizungen installiert werden, diese Chance nicht vertun. Neue Heizungen laufen 15 bis 20 Jahre. Und jetzt nochmal eine Gasheizung zu installieren, das wäre halt fatal, weil quasi die Emissionen festgelegt werden für 20 Jahre. Diese Abhängigkeit von dem Brennstoffgas wird festgelegt. Und deswegen ist es so wichtig aus unserer Sicht, dass so ein Gesetz, wie gesagt, nicht als Verbot verstanden, um in den Heizungskeller rein zu regieren, sondern als Orientierung, was zukunftsfähig ist und was einen vor hohen Kosten schützt, dass das so verstanden wird und auch beibehalten wird auf dem Niveau.
Wären Sie denn einverstanden, wenn die schwarz-rote Bundesregierung an die Förderung der Wärmepumpe nochmal rangeht und sagt, wir begrenzen das auf Geringverdiener? Weil das ist ja der zweite große Kritikpunkt. Wenn ich mir das richtig angeschaut habe, Katharina Reiche, wir müssen Kosten senken. Auch Markus Söder hat nochmal gesagt, die Förderung ist übersubventioniert, beziehungsweise die Wärmepumpe ist übersubventioniert. Kann man da nochmal drehen?
Kann man, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Also das Thema ist komplex. Es ist immer aus unserer Sicht ein Dreiklang, der jetzt dazu führt, für welche Heizung sich die Menschen entscheiden. Das ist auf der einen Seite das Energiepreisgefüge. Also was kosten die Brennstoffe oder die Betriebsstoffe, um diese Heizung zu betreiben? Es ist die Förderlandschaft und es ist das Ordnungsrecht am Ende, was da, wie gesagt, Orientierung gibt. Die Förderung im Moment ist notwendig, weil die Politik im Bereich der Energiepreise ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Wir haben immer noch viel zu günstige Gaspreise und viel zu hohe Strompreise. Wir haben noch die höchsten Strompreise in Europa, obwohl die neue Primärenergie, also die Energie, die in Deutschland jetzt ganz vorne steht, Strom ist. Und wir müssen dringend zu diesen Stromanwendungen hin, weil die einfach viel effizienter, viel klimafreundlicher sind als irgendwelchen Kram zu verbrennen, um es salopp zu sagen. Das gilt für die E-Mobilität, das gilt für die Wärmepumpe. Aber der Strom in Deutschland ist, wie gesagt, sehr, sehr teuer im Vergleich zum Ausland. Gas viel zu günstig. Andere Länder haben schon viel, viel früher angefangen, CO2-Preise einzuführen. Da rennen wir auch hinterher. Und so kommen wir zu einem sehr ungünstigen Strom-zu-Gas-Preisverhältnis. Strom ist ungefähr dreimal so teuer wie Gas. Und das macht elektrische Anwendungen, insbesondere beim Heizen, unattraktiv. Wenn wir ein Verhältnis von zwei hätten, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist, also Strom ist nur doppelt so teuer wie Gas, dann bräuchten wir die Förderung praktisch nicht mehr, weil dann hätte sich die Wärmepumpe so schnell amortisiert über die Betriebskosten, dass die Leute von ganz alleine Wärmepumpen kaufen würden und sich abwenden würden von Gas.
So wie das zum Beispiel bei den Solarpaneelen auch der Fall ist, wo Katharina Reiche durchaus einen Punkt hat, wenn sie sagt, die muss man vielleicht nicht mehr überall subventionieren.
Da stecke ich jetzt nicht so im Detail drin, was da jetzt die Förderung angeht und die Investitionskosten. Aber ja, irgendwo wäre es natürlich viel schöner, wir bräuchten diese Förderung nicht. Förderung ist immer mit Nebeneffekten verbunden, ist immer ein bürokratischer Aufwand. Das heißt, das Ganze über das Energiepreissystem zu machen, hat ja die CDU übrigens auch vorgeschlagen, das alles über den CO2-Preis zu machen, kann theoretisch gelingen, aber da muss man auch sehr, ja, das genauso allmählich sozusagen hochfahren, wie es andere Länder gemacht haben. Da kann man jetzt nicht vom einen Tag auf den anderen praktisch den CO2-Preis extrem anheben. Aber das wäre die Grundvoraussetzung, dass dieses Energiepreisgefüge in Ordnung kommt. Also Strom entlastet und die Fossilen so belastet werden mit einem CO2-Preis, der dem Schaden letztendlich entspricht, den sie anrichten in der Umwelt und in der Gesellschaft.
Musste die Bundesregierung aber auch bei den Strompreisen schon auf die angekündigte Stromsteuersenkung verzichten, weil kein Geld mehr dafür da ist? Das ist, glaube ich, die aktuelle Lage in dem Bereich.
Ja, fatal. Fatales Signal. Übrigens ja auch ein gebrochenes Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Also Stromsteuersenkung für alle war ganz klar angekündigt. Im Koalitionsvertrag steht 5 Cent pro Kilowattstunde wird für alle der Strompreis gesenkt. Und das wäre halt das richtige Signal gewesen. Das wäre halt total wichtig gewesen.
Nicht auf die Gasspeicherumlage zu verzichten.
Damit wir wieder bei den gebrochenen Versprechen, Wahlversprechen.
Es ist ja auch Geld für andere Dinge da. Ich mag das jetzt auch gar nicht wieder alles aufzählen mit der Mitterrente und der Gasspeicherumlage. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was da reingeflossen ist. Aber es ist halt einfach ein fatales Signal, weil die Menschen hören, Gas wird wieder günstiger gemacht und Strom wird nicht entlastet. Das heißt genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Und das wäre eins der dringlichsten Themen, den Strompreis weiter zu entlasten.
das macht mich dann nur skeptisch, ob man die Bundesregierung nochmal überzeugen kann von diesem Weg. Wir müssen die Strompreise schnellstmöglich senken, weil man diesen Weg ja eigentlich schon verlassen hat. Also dann bleibt ja am Ende doch nur die Option, dann müssen wir eben bei der Förderung kürzen. Und wäre es dann eine Option zu sagen, wir machen das wirklich nur für Geringverdiener oder für die sozial schwächeren Haushalte und ich will nicht sagen, spendieren denen die Wärmepumpe im Sinne der Klimaziele oder sollte man da gar nichts anfassen bei der Förderung? Weil das ist ja auch ein Vorwurf, dass die deutsche Wärmepumpe überfördert wird eigentlich und deswegen so teuer ist.
Ja, überfördert in Anführungsstrichen. Ich hatte ja eben gesagt, wenn das mit den Energiepreisen passen würde, bräuchten wir diese hohe Förderung nicht. Also wir konkurrieren ja immer mit der Gasheizung und den Gaspreisen. Insofern ist das, glaube ich, nicht überfördert. Da muss man drüber sprechen, natürlich, wenn man da jetzt ran will, was sind jetzt Geringverdiener, wo ist dann irgendwo so eine Grenze? Es gibt mit Sicherheit Menschen, die da ihren Beitrag leisten sollten und die sich eine Wärmepumpe leisten können, auch ohne Förderung. Und da kann man dann wahrscheinlich, müsste man dann über Obergrenzen des Einkommens sprechen. Das in der Diskussion, das würde ich jetzt nicht von der Hand weisen, dass das Sinn machen würde. Ansonsten ist die Förderung natürlich auch ein gut investiertes Geld. Es bringt uns, vieles zusätzliches Geld, was dann privat auch zusätzlich investiert wird. Es reizt also sozusagen auch die eine komplette Modernisierung des Gebäudes und viele andere, sage ich mal, Handwerkerleistungen und Ähnliches an. Mit Sicherheit auch nicht der verkehrteste Weg, um ein Stück weit auch zum Wirtschaftswachstum beizutragen, da einfach Geld reinzugeben, weiteres Geld zu aktivieren in eine Modernisierung des Gebäudebestandes, in eine umweltfreundliche, klimafreundliche Heizungsanlage.
Und trotzdem muss man wahrscheinlich festhalten, dass das natürlich nicht gerade sozial gerecht ausgestaltet ist, weil es eben Eigenheimbesitzer vor allem sind, die da jetzt drauf eingehen können. Ich wollte aber noch ein anderes Thema mit Ihnen aufmachen, weil ich vorhin einmal hellhörig geworden bin, als Sie gesagt haben, ja, es ist immer effizienter, als irgendwelches Zeug zu verbrennen. Es gibt einen Bereich, der sich beim Heizen immer wieder übersehen fühlt. Darüber haben wir auch hier im Podcast schon gesprochen. Das ist so Biomasse und die Frage, lohnt es sich nicht tatsächlich, andere Dinge zu verbrennen, um die Klimaziele zu erreichen und die dann da durchzuschicken. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Muss man da vielleicht auch etwas genauer hinschauen? Wäre das vielleicht auch ein Weg, über den man gesichtswahrend dieses 65%-Ziel anfassen kann?
Ja, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Also mit Verbrennen meinte ich natürlich fossiles Zeug, also Erdgas oder Erdöl. Wir machen auch viel mit, zum Beispiel mit dem Pelletverband zusammen. Also die Erneuerbaren halten da zusammen und Biomasse ist auf jeden Fall Teil der Lösung. Sind ja im Gebäudeenergiegesetz auch als Erfüllungsoption vollumfänglich vorgesehen. Also da gibt es ja praktisch keinen Grund, das nicht auch zu machen. Also wie gesagt, da beim Verbrennen bin ich dann eher beim Verbrennen von fossilen Stoffen. Holz, Pellets, das ist natürlich Teil der Lösung. Ich glaube, man muss schon auch beschreiben, dass die Kapazitäten da auch ein Stück weit begrenzt sind. Also wir können jetzt wahrscheinlich nicht die Pelletheizung zu dem machen, was die Gasheizung heute ist. Aber da, wo es passt, auf jeden Fall gute Lösung.
Und ist das Ihrer Meinung nach auch ein Kompromissvorschlag, den man mal etwas mehr in den Vordergrund rücken könnte? Ich glaube, Christian hatte das rausgesucht, ein SPD-Bundestagsmitglied hatte gesagt, kann man nicht irgendwie versuchen, Zertifikate zu kaufen, dass man versucht, diese 65% aufzuweichen, muss man dann ja leider sagen, indem man zum Beispiel Zertifikate für künftig verfügbare Biomasse kauft und dass man da irgendwie schaut, ob man einen Kompromiss findet?
Ja, mit Zertifikaten muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen. Da kann viel schief gehen. Bin jetzt nicht der Experte für Zertifikate und Zertifikatehandel, aber also bleiben wir vielleicht dann bei der Biomasse an sich. Also eine Pelletheizung ist bestimmt auch eine gute Alternative für ein Gebäude.
Da würden Sie mitgehen.
Und dann noch ein letztes Thema meinerseits oder einen letzten Aspekt. Wo bleibt denn eigentlich die wirklich kostengünstige Wärmepumpe, die Volkswärmepumpe für 5.000 bis 10.000 Euro, ist die in Sicht? Weil dann könnte man sich Fördersysteme ja auch sparen, wenn die wirklich günstig in der Anschaffung ist.
Ja, da muss man mal auch ein bisschen genauer hinschauen. Wärmepumpen gibt es halt viele, für viele, viele verschiedene Einsatzbereiche. 5.000 Euro wäre wahrscheinlich jetzt nicht wirklich ein Modell, was hier in Deutschland ein Zweifamilienhaus bei minus 10 Grad warm bekommt, leise ist, effizient arbeitet und auch noch gut aussieht. Das sind dann vielleicht Wärmepumpen. Wir hören diese Beispiele immer wieder.
Welche Wärmepumpe sieht gut aus?
Ja, es gibt da ganz schicke Modelle, die die Leute sich sogar vorne in den Garten stellen. Schön nah vorne eingefasst.
Das ist der neue Gartenzwerg.
Ja, so ein bisschen als Prestigeobjekt tatsächlich. Kommt jetzt auch. Ja. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, schwierig, weil es so viele verschiedene Arten von Wärmepumpen gibt. Und so eine 5.000 € Wärmepumpe, die gibt es auch. Und diese Vergleiche kenne ich auch. Meine Wärmepumpe in Südfrankreich, die kostet nur 6.000 €. Warum ist die Wärmepumpe hier so teuer? Wenn man genauer hinschaut, ist das ein Ferienhaus in Südfrankreich. Diese Wärmepumpe ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die überwiegend kühlt, die ab und zu auch vielleicht mal an Weihnachten zum Heizen benutzt wird. Auch eine Wärmepumpe, auch eine gute Technologie, aber für einen ganz anderen Einsatzbereich, nämlich in Südfrankreich gemacht, mit sehr, sehr milden Wintern. Wir haben hier in Deutschland doch ein sehr, sehr hohes Niveau, Anspruchsniveau des Kunden.
Kuschelniveau auch, glaube ich. Die Deutschen sind ja auch berühmt dafür, dass wir es gerne ein bisschen gemütlicher haben im Winter.
Ja, es muss auch top ausgeführt sein. Es muss sehr, sehr langlebig sein. Wie gesagt, es muss leise sein. Es muss optisch sehr gut sein. Es muss den Anforderungen entsprechen, die der Gesetzgeber vorschreibt. Einzelraumregelung und Ähnliches kennt man in anderen Ländern auch nicht. Das heißt, die Systeme sind schon auf dem Top-Niveau in Deutschland. Was ich auch dazu sagen muss, was wirklich da auch wieder reinspielt, das ist der hohe Strompreis in Deutschland. Also die Leute werden mit ineffizienten oder weniger effizienten oder nicht optimal effizienten Wärmepumpen nicht wirklich glücklich in Deutschland. Das heißt, die Handwerker müssen Top-Anlagen bauen. Dazu gehören Top-Geräte und eine Top-Ausführungsqualität. Dazu gehört, dass das ganze hydraulische System optimiert wird, hydraulischer Abgleich, Heizkörpertausch, damit am Ende die Wärmepumpen auch wirklich Top-Effizienzen erreichen. Ansonsten steigen ihnen die Kunden aufs Dach, weil sie bei den Stromkosten sozusagen nicht glücklich werden. Und das ist in anderen Ländern anders. Da kann man ein bisschen weniger ambitioniert arbeiten, weil der Strom so günstig ist, dass trotzdem die Kunden glücklich sind.
Das finde ich interessant. Entschuldigung.
Und trotzdem ist aber so eine Entwicklung erkennbar, dass es wird schon noch ein bisschen günstiger über die kommenden 10, 15 Jahre.
Auf jeden Fall. Also wir schätzen das so ab, dass erstmal die Produktionskosten günstiger werden, wenn die Industrie jetzt in Zahlen kommt, in Stückzahlen, wo sie effizienter produzieren können.
Und auch stabile Rahmenbedingungen hat, das wird ja auch häufig betont.
Genau, also klare Perspektive, jetzt nicht wieder 3 Schritte zurück und dann doch wieder irgendwie nochmal ein paar Gasheizungen mehr bauen, sondern klare Perspektive, die Produktionsbedingungen optimieren auf hohe Stückzahlen. Da ist noch einiges möglich. Und ich glaube auch, das Handwerk wird einfach zunehmend in die Routine kommen. Das heißt, was heute vielleicht dann immer noch so ein bisschen Neuland ist, wo man dann vielleicht auch länger braucht, weil es nicht der Standard ist, weil man das immer wieder zu Einzelprojekten macht. Wenn es zum Standard wird, dann ist das Handwerk mit der Wärmepumpe so in der Routine wie heute bei der Gasheizung. Und dann geht das schneller, geht der Einbau schneller, geht der Einbau effizienter. Die Industrie tut da auch leistet ihren Beitrag, indem sie die Geräte quasi so schlau macht, dass sie sich selbst anlernen, dass der Handwerker da weniger zu tun hat. Also da ist schon noch einiges möglich. Wir beziffern das auch tatsächlich mit so ungefähr 2,5% Preisdegression, die wir pro Jahr sehen, die dann in der Zukunft kommt.
Das sind doch ganz gute Aussichten. Bin noch irgendwie gedanklich in Südfrankreich hängen geblieben. <Ja. lacht> Gerade wenn ich hier so aus dem Fenster schaue und fand das auch interessant, dass Sie das so beschreiben, weil wir hier auch oft über die Baubranche selbst sprechen und über die vielen Regularien. Am Ende sind die Deutschen aber dann doch immer sehr glücklich, wenn man die Bausubstanz hier dann vergleicht mit der zum Beispiel in Südfrankreich. Also eine gute Freundin von mir ist nach Südfrankreich oder lebt dort, hat dort studiert und geheiratet und stellt auch immer wieder fest, wir können schon ganz froh sein über die ein oder andere Regel, die bei uns gilt, die eben diese Qualitätsansprüche dann auch mit sich bringt. Vielen Dank für das Gespräch, dafür, dass Sie uns mit dem Gedanken an Südfrankreich hier entlassen. Und wir freuen uns.
An einem nass kalten Berliner Nachmittag bei 5 Grad.
Wir freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.